NDR Info. Echo des Tages.
Mit Anna Kunosius, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind einige unserer Themen heute. Sicherheitsmängel bei deutschen Kernkraftwerken. Wir berichten und kommentieren den Abschlussbericht der Reaktorsicherheitskommission. Außerdem IWF-Chef Strauss-Kahn bleibt in Haft. Warum die USA ihn weiter festhalten. Und die Queen ist erstmals zu Besuch in Irland. Ein wichtiges Versöhnungszeichen. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Wie sicher sind die deutschen Kernkraftwerke? Diese Frage hat die Reaktorsicherheitskommission versucht zu beantworten. Nach der Katastrophe rund um das japanische Fukushima hat sie die deutschen Atomkraftwerke überprüft und einem Stresstest unterzogen. Heute gab es die Ergebnisse und die sind deutlich. Klare Sicherheitsmängel bei zum Beispiel einem Terroranschlag. Aus Berlin, Christian Beckmann.
Die Kommission hat die Robustheit der Atomkraftwerke für drei Fälle geprüft: dem Ausfall der Notkühlung, äußeren Katastrophen wie Erdbeben und Hochwasser und Flugzeugabstürzen oder Terroranschlägen. Das höchste Sicherheitsniveau, Level 3, erreicht danach keines der deutschen Atomkraftwerke. Es gebe auch keine Anlage, die durchgängig Level 2 erreiche, erklärte der Vorsitzende der Kommission, Rudolf Wieland. Level 1 verfehlten 4 Altmeiler. Das größte Problem sei der Schutz vor Flugzeugabstürzen.
Beim Flugzeugabsturz sind wir von einem kleinen Flieger ausgegangen, vergleichbar einem Starfighter. Bei dem Level 2 vergleichbar wieder mit einem mittleren Verkehrsflugzeug. Und im Level 3 wurden dann die Einwirkungen eines großen Verkehrsflugzeuges unterstellt.
Umweltminister Röttgen ließ nur indirekt erkennen, dass die Ergebnisse das ausbedeuten könnten für die 4 Reaktoren unterhalb von Level 1. Konkret nannte er noch keine Konsequenzen. Röttgen entnimmt aber dem Bericht:
Es ist verantwortbar, nicht sofort auszusteigen. Und ich glaube, dass das, was wir an sicherheitstechnischem Robustheitsstand haben, diese Auffassung bestätigt.
Für Jürgen Trittin, Fraktionschef der Grünen, war das Ergebnis schockierend. Er nannte die zögerliche Haltung des Bundesumweltministers verantwortungslos. So seien 11 von 17 Atommeilern nicht in der Lage, Großkatastrophen wie Flugzeugabstürze oder Terroranschläge zu beherrschen.
Es würde bei den Anlagen Biblis A, Biblis B, Brunsbüttel, Philippsburg 1, Unterweser, Isar 1 und Neckar-Westheim 1 zu einem Austritt der Radioaktivität über die Anlage hinauskommen.
Bei der Prüfung habe die Kommission den Eintritt von Unglücken noch deutlich über alle Erfahrungswerte gesetzt, betonte Vorsitzender Wieland. Etwa bei Flugzeugabstürzen nicht nur den Einschlag, sondern auch einen anschließenden Brand hoher Treibstoffmengen. Fast alle Reaktoren seien danach äußerst robust. Dennoch stellte Röttgen fest, die unermessliche Schadenshöhe hebe die sehr geringe Schadenswahrscheinlichkeit auf, auch eingedenk der fehlenden Entsorgung.
Schwächen, die da sind und die aus meiner Sicht der Grund sind, zu sagen, wir sollten die unter dem Strich wirtschaftlich attraktivere, sichere Variante von Energieversorgung wählen.
Die Länder werden das Gutachten nun nutzen, um sich nach einem Auslaufen des Moratoriums beim Weiterbetrieb zu entscheiden. Die Ethikkommission wird sie nutzen, um die gesellschaftliche Frage nach der Verantwortbarkeit der Kernenergie zu beantworten. Und die Bundesregierung wird aus allem das neue Atomgesetz formulieren, über das dann ab dem 6. Juni das Parlament diskutieren wird.
Ja, die Reaktorsicherheitskommission hat also deutliche Sicherheitsmängel an deutschen Atomkraftwerken festgestellt. Trotzdem sieht Bundesumweltminister Röttgen keinen Grund für einen sofortigen Atomausstieg, wie er sagte. Dazu jetzt ein Kommentar von Martin Gent.
Wenn Fukushima etwas gezeigt hat, dann dies. Ein Kernkraftwerk lässt sich nicht einfach abschalten. Es bedarf ständiger Kontrolle. Die Sicherheitssysteme müssen funktionieren, immer. So gesehen ist ein Kernkraftwerk einem Lastzug vergleichbar, der eine steile Passstraße hinunterfährt. Versagen die Bremsen, kommt es zur Katastrophe. Allenfalls das Kiesbett könnte noch eine Rettung sein. Ab ins Kiesbett, das kann es für jedes deutsche Kernkraftwerk heißen. Im Test der Reaktorsicherheitskommission erreicht kein deutsches Kernkraftwerk in allen Punkten das mittlere Sicherheitslevel. Dabei wurden die Kraftwerke nicht einmal vor Ort überprüft. Die Analyse fußt auf Angaben der Betreiber und in vielen Punkten sind diese eine Antwort schuldig geblieben. Auch deshalb drückt sich die Reaktorsicherheitskommission vor einem klaren Resümee. Aber selbst diese lückenhafte Schnellanalyse reicht für deutliche Konsequenzen. Man muss nur die Kriterien der Stiftung Warentest anlegen. Sie prüft zwar weder die Bremsen von Lastzügen noch Kernkraftwerke, aber andere sicherheitsrelevante Produkte. Geht's um Sicherheit, wird fürs Testurteil kein Durchschnitt mehr errechnet, sondern schon bei einem Patzer konsequent abgewertet. Wenn, wie jüngst passiert, ein Autoreifen im Schnelllauftest patzt und platzt, kann das Testurteil nur mangelhaft lauten, selbst wenn der Reifen beste Bremseigenschaften hat. Auf die Kernkraftwerke übertragen heißt das, die durch das Moratorium stillstehenden Altanlagen aus den 1970er Jahren müssen abgeschaltet bleiben. Sie haben oft Sicherheitsmängel gleich in mehreren Prüfpunkten. Und die neueren? Die einfache Regel alt gleich schlecht und neu gleich gut gilt nicht länger. Der Bericht der Kommission zeigt, dass es nicht nur auf den Bautyp des Kraftwerks ankommt und das, was nachgerüstet wurde. Es geht vor allem auch darum, wo der Reaktor steht. Und da kennt die Sicherheitsanalyse auch bei den neueren Anlagen kein Pardon. Die offene Flanke etlicher Meiler heißt Hochwasser. Nur 5 der 17 Kernkraftwerke erreichen hier ein mittleres Niveau. Bleibt unterm Strich nur eins. Wer Sicherheit nicht gegen Geld aufrechnen möchte, kann nur möglichst schnell Schluss machen mit dem Strom aus dem Atom. Länger als 10 Jahre sollten auch die besseren Kraftwerke nicht mehr laufen. Denn wirklich sicher ist keins.
Ein Kommentar von Martin Gent für das Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Dominik Strauß-Kahn bleibt weiter in Haft. Der Chef des Internationalen Währungsfonds ist heute auf eine New Yorker Gefängnisinsel gebracht worden. Dort muss er jetzt bis zum nächsten Gerichtstermin Ende der Woche ausharren. Er beteuert nach wie vor seine Unschuld und weist die Vorwürfe der sexuellen Nötigung eines Zimmermädchens entschieden zurück. Die amerikanischen Behörden lassen sich davon eher nicht erweichen. Ralf Siener berichtet.
Dominik Strauß-Kahn, gewohnt an die Luxuswelt der Fünf-Sterne-Hotels und der First-Class-Flüge, sitzt jetzt in einer 3x4-Meter-Zelle in einer der berüchtigsten Haftanstalten der USA. Der riesige Rikers-Gefängniskomplex aus den 30er Jahren auf einer Insel im East River in der Nähe des New Yorker Flughafens LaGuardia gilt als Horrorknast. Mit rund 11.000 Insassen ist das Rikers Island-Gefängnis nicht nur ständig hoffnungslos überbelegt, sondern wegen des Vorstrafenregisters der Inhaftierten auch extrem gefährlich. Um Strauß-Kahn vor den Mitgefangenen zu schützen, sitzt der Chef des Internationalen Währungsfonds im kleinsten der insgesamt 10 Rikers-Gefängnisblöcke, dem sogenannten Westflügel. Der wurde als Isolationstrakt mit Einzelzellen speziell für Häftlinge mit ansteckenden Krankheiten errichtet und ermöglicht es, den prominenten Insassen Strauß-Kahn von den anderen Häftlingen zu trennen. Enttäuscht zeigte sich Strauß-Kahns Anwalt Braffman über die Entscheidung des New Yorker Gericht, seinen prominenten Mandanten nicht gegen Kaution freizulassen, sondern zumindest bis Freitag in eines der gefährlichsten US-Gefängnisse zu überführen. Die juristische Schlacht habe erst begonnen, betont der Strauß-Kahn-Anwalt, und US-Medien fragen sich mittlerweile, ob die amerikanischen Ermittler mit besonderer Härte gegen den prominenten Franzosen vorgehen.
Is that an extraordinary measure?
Ob es nicht sehr außergewöhnlich sei, jemanden wie Strauß-Kahn am Abflug zu hindern, den Pass abzunehmen und in Untersuchungshaft festzusetzen, fragt der US-Nachrichtensender CNN.
They did the only thing that they could do, which was to stop this man before he left the country.
Die US-Ermittler hätten im Fall von Strauß-Kahn das einzig Richtige getan, nämlich ihn angesichts des dringenden Tatverdachts am Verlassen des Landes gehindert, betont die prominente US-Juristin und Ex-Staatsanwältin Linda Fairstein. Denn zwischen Frankreich und den USA gibt es kein Auslieferungsabkommen. Wenn Strauß-Kahn erst einmal in Frankreich ist, sieht die New Yorker Staatsanwaltschaft keine Möglichkeit mehr, seine Rückkehr zu erzwingen. Sie fürchtet den sogenannten Roman Polanski-Effekt. Der Starregisseur hatte sich 1977 zwar in den USA für schuldig erklärt, eine 13-Jährige vergewaltigt zu haben, setzte sich aber vor seiner Verurteilung nach Frankreich ab und entzieht sich seit über 30 Jahren der US-Justiz. Sie möge sich doch bitte an diese Polanski-Flucht erinnern, appellierte gestern der stellvertretende New Yorker Bezirksstaatsanwalt Daniel Alonso an die Richterin. Der Fall Strauß-Kahn sei exakt damit vergleichbar.
This case is entirely based on the testimony of the young lady who made the complaint.
Das weitere Verfahren hänge jetzt vor allem von der eidesstattlichen Aussage der 32-jährigen Hotelangestellten ab, so Ex-Staatsanwältin Fairstein.
This case could not proceed without her.
Wichtige Indizien seien neben möglichen DNA Kameraspuren auch Videoaufnahmen vom Hotelflur des Sofitel, welche die Zeugin und Strauss-Kahn eventuell beim Verlassen der Suite 2805 zeigen.
What condition was he in when he left the room?
In welcher Verfassung war Strauss-Kahn, als er die Suite verließ? Und in welcher Verfassung war die Zimmerfrau? Das sind wichtige zusätzliche Indizien. Was geschehen sei, sei in völligem Einvernehmen zwischen Strauss-Kahn und der Hotelangestellten geschehen. Darauf zielt laut Informationen der Tageszeitung New York Post jetzt die Verteidigungsstrategie der Strauss-Kahn-Anwälte.
Was passiert mit Griechenland? Das ist die große Frage, die auch heute wieder Thema beim EU-Finanzministertreffen in Brüssel war. Neue Kredite oder doch eher die sanfte Umschuldung? Noch lässt eine Entscheidung für weitere Griechenlandhilfen auf sich warten. Aus Brüssel berichtet Martin Bohne.
Die Lage in Griechenland ist offensichtlich noch unübersichtlicher als gedacht. Das Expertenteam von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds wird wohl eine Woche länger als geplant brauchen, um die notwendigen Finanzdaten in Athen zusammenzutragen. Diese sogenannte Troika soll den Finanzministern einen Bericht vorlegen, ob Griechenland das beschlossene Spar- und Reformprogramm umsetzt. Und der Bericht soll bewerten, ob die Griechen sich überhaupt noch aus eigener Kraft vor der Staatspleite retten können. Das Warten auf den Bericht dient den Finanzministern nun als Erklärung dafür, dass noch keine Entscheidungen zu Griechenland möglich seien. Der deutsche Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen bestätigte immerhin, dass über ein neues Kredithilfeprogramm für Athen gesprochen wurde. Möglich sei aber auch eine Anpassung des jetzt schon laufenden Rettungsprogramms über 110 Milliarden Euro. Die Bundesregierung möchte einer neuen Finanzspritze aber nur zustimmen, wenn dann auch die privaten Gläubiger zur Kasse gebeten werden.
Dann wird man über Maßnahmen nachdenken müssen, die eben nicht allein zulasten der Steuerzahler gehen, sondern die auch den Privatsektor mit einbeziehen und das auf freiwilliger Basis.
In diese Richtung denkt nun offensichtlich auch Eurogruppenchef Juncker, indem er eine sanfte Art der Umschuldung nicht ausschloss. Im Unterschied zu einem regelrechten Schuldenschnitt würden dabei nur die Laufzeiten der Griechenland von seinen Gläubigern gewährten Kredite verlängert. Aber selbst dagegen laufen Europäische Zentralbank und viele Regierungen Sturm, weil sie einen Käuferstreik für alle europäischen Staatsanleihen fürchten. Asmussen, der Ressortchef Schäuble, auf dem heutigen Finanzministertreffen vertrat, blieb denn auch sehr zurückhaltend. Er könne nicht sagen, ob dies eine Option sei.
Also das sind technische Fragen über ein Konzept, das weder auf dem Tisch liegt noch diskutiert noch beschlossen wurde.
Aber jede Art von Erleichterung für die Griechen, so betonte Asmussen, komme überhaupt erst als letzte Möglichkeit in Betracht. Zuerst müsse die Regierung in Athen erstmal alle Möglichkeiten ausschöpfen, den Staatssäckel aus eigener Kraft aufzufüllen. Durch ein effektiveres Eintreiben der Steuern und einen massiven Verkauf von Staatseigentum. Bisher sei da so gut wie gar nichts passiert.
Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass viele Finanzminister, um nicht zu sagen alle Finanzminister, auf zusätzliche Maßnahmen Griechenlands gedrungen haben. Und wir denken auch, dass das möglich und machbar ist.
Der Unmut mit den Griechen wächst.
Die Queen ist heute nach Irland gereist. Es ist das erste Mal seit 100 Jahren, dass ein britischer Monarch ins direkte Nachbarland kommt. Der viertägige Besuch von Königin Elisabeth gilt daher als Versöhnungszeichen und wird begleitet von den höchsten Sicherheitsvorkehrungen, die Dublin jemals gesehen hat. Thorsten Huhn berichtet.
Mit der britischen Hymne und 21 Schüssen Salut wird Königin Elisabeth II. In Irland begrüßt. In einem smaragdgrünen Kostüm und einem gleichfarbigen Hut schreitet sie die Ehrengarde ab. Die BBC überträgt in Großbritannien auf zwei Kanälen live.
One small step for the Queen, one huge moment in British-Irish history.
Ein kleiner Schritt für die Königin, ein großer Moment in der britisch-irischen Geschichte, sagt der Korrespondent. Es ist 100 Jahre her, seit zum letzten Mal ein britischer Monarch seinen Fuß auf irischen Boden gesetzt hat. 59 Jahre davon sitzt Elisabeth auf dem Thron und nun endlich besucht sie Großbritanniens nächsten Nachbarn. Beim Besuch von König Georg V. vor 100 Jahren gehörte noch ganz Irland zum britischen Königreich. Heute ist es nur noch Nordirland. Und weil die Geschichte der beiden Länder so schwierig ist, wird auf Kleinigkeiten geachtet. Aufmerksam wird registriert, dass die irische Präsidentin McAleese die Königin mit einem Handschlag begrüßt, ohne Knicks und ohne Verbeugung. Das zeigt, hier begegnen sich zwei Staatsoberhäupter auf Augenhöhe. Auch der irische Premierminister Enda Kenny schüttelt der Queen zur Begrüßung die Hand, schaut ihr dabei ins Gesicht und verbeugt sich nicht. Am Nachmittag der erste Höhepunkt der Reise. Die Queen legt im Garten der Erinnerung einen Kranz nieder. Ein Offizier spricht auf Gälisch Worte des Gedenkens.
Renew Ashling Dun.
Der Garten der Erinnerung ist ein Ort, an dem die Iren ihrer gefallenen Freiheitskämpfer gedenken, also auch Menschen, die gegen die britische Krone gekämpft haben. Daher kommt der Aktion der Königin große Bedeutung zu. Sie ist eine Geste der Versöhnung. Am Ende der Kranzniederlegung erklingt die irische Nationalhymne. Die Menschen auf den Straßen Dublins sind durchaus angetan vom Besuch der Queen. Ich denke, das ist ein neues Kapitel in unserer Geschichte. Es ist großartig, es wurde Zeit. Meine Schwestern leben in England. Die Hälfte aller Iren hat Familie in England. Sie ist eine sehr nette Dame. Ich habe sie nie getroffen, aber sie ist sehr nett. Gott schütze sie. Der Besuch der Königin wird vom größten Sicherheitseinsatz in der Geschichte der Republik Irland begleitet. In der vergangenen Nacht wurde nach einem Telefonanruf ein Sprengsatz entschärft, der im Gepäckraum eines Busses versteckt war. Die Polizei hat große Teile Dublins abgesperrt, auf einer Strecke von mehreren Kilometern Barrieren errichtet. Etwa 8000 Polizisten wurden zum Schutz der Queen abgestellt. Für die Fahrten der Königin hat sich Irland von Nordirland ein spezielles bomben- und kugelsicheres Geländefahrzeug ausgeliehen. Die strengen Sicherheitsmaßnahmen verhindern aber auch, dass die Queen viele Menschen auf der Straße treffen kann.
Ein Bericht von Thorsten Huhn. Fast ein Jahr nach Beginn der Regierungskrise in Belgien gibt es heute wieder so etwas wie Hoffnung. Die wallonischen Sozialisten haben Koalitionsgespräche angekündigt und gegenüber den Flamen Kompromissbereitschaft signalisiert. Ein halbes Dutzend Sondierungsgespräche waren in den vergangenen Monaten bereits gescheitert. Ob eine Regierungsbildung diesmal klappt, ist, naja, mehr als unsicher.
Der womöglich wichtigste Satz war sehr kurz.
L'heure est à la transparence.
Die Stunde der Transparenz hat geschlagen, sagte Elio Di Rupo heute Nachmittag in seiner Pressekonferenz. Und damit kündigte er an, die belgischen Bürger ernst zu nehmen und einen neuen Politikstil in Belgien einzuführen. Zeit dafür wäre es. Seit 11 Monaten sondieren bis zu 7 Parteien miteinander, wie eine Regierung aussehen könnte. Vermittler um Vermittler wurden von König Albert II. Beauftragt und scheiterten. Gestern Abend ging der König einen Schritt weiter und beauftragte Elio Di Rupo konkret damit, eine Regierung zu bilden. Di Rupo ist Chef der wallonischen Sozialisten und klar Wahlsieger in seinem französisch sprechenden Landesteil der Wallonie. Richtig so, meint Caroline Genest von den flämischen Sozialisten.
Di Rupo ist tot nader order de enige.
Di Rupo ist der einzige Kandidat für das Amt des Regierungschefs. Er muss nun eine Staatsreform und Reformen für Wirtschaft und Sozialpolitik vorlegen. Tatsächlich gibt es noch einen zweiten Wahlsieger. Der aber ist als Regierungschef für ganz Belgien nicht tragbar. Bart De Wever, Chef der neuen flämischen Allianz NVA, hat im niederländisch sprechenden Flandern die meisten Sitze geholt, ist ein strammer Rechter und, was schwerer wiegt, ein Separatist. Er möchte Flandern abspalten, Belgien hält er für überflüssig. Ob er unter diesen Umständen überhaupt eine Rolle in einer belgischen Regierung spielen möchte, bleibt sein Geheimnis. Doch dass Di Rupo eine Regierung ohne ihn bilden könnte, ist auch nicht vorstellbar. Und damit nicht genug, damit sich alle Landesteile ausreichend vertreten fühlen, muss Di Rupo nun 5 bis 7 Parteien unter einen Hut bekommen.
Tout le monde le sait. Les points de vue des uns et des autres restent encore très éloignés.
Jeder wisse es, räumte Di Rupo heute ein. Die Meinungen liegen immer noch sehr weit auseinander, vor allem wenn es um die Staatsreform geht, bei der die Macht zwischen den Landesteilen neu definiert werden soll. Konkret will das reichere Flandern weniger Geld in die arme Wallonie überweisen. Wie viel der ewig klammen Hauptstadt Brüssel zusteht, ist ebenfalls ein heftig geführter Streit. Dass sich im Verhältnis der belgischen Landesteile Flandern, der Wallonie und Brüssel etwas ändern muss, machte heute auch der Sozialist Di Rupo klar. Vor allem aber wandte er sich an die Bürger Belgiens.
De nombreux citoyens.
Viele Bürger beschweren sich, dass sie nicht konkret wissen, was da seit Monaten verhandelt wird. Sie möchten informiert werden. Sie haben recht. Di Rupo will nun einen, wie er es nennt, Grundlagentext ausarbeiten, der 2 Kapitel hat. Eines über Wirtschaft und Soziales, eines über die Staatsreform. Nicht nur die belgischen Parteien sollen darüber diskutieren und sich entscheiden, wo und wie sie mitmachen wollen. Der Text soll auch veröffentlicht werden, damit die Bürger wissen, was auf dem Tisch liegt. Eine echte Neuerung, denn bisher wurden immer nur Geheimpapiere verhandelt. Er selbst wolle mit der Begeisterung des ersten Tages diese letzte Chance nutzen. Heute Abend will er mit den Verhandlungen beginnen, kündigte die RuPo an. Doch dass er tatsächlich zu einem Ergebnis kommt, darauf wird hier in Belgien im Moment wohl niemand wetten.
Aus Brüssel war das ein Bericht von Katrin Brandt. 2 Jahre lang gab es keine Erkenntnisse, warum die Air France-Maschine auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris in den Atlantik stürzte. Mehr als 200 Menschen starben damals. Vor wenigen Wochen wurden ja die Flugdatenschreiber gefunden und die Auswertung geht jetzt offenbar deutlich schneller als erwartet. Johannes Duchow berichtet.
Die Piloten waren schuld. Das ist der Schluss, den die französische Zeitung Le Figaro heute nahelegt. Vor 2 Jahren war ein Air France Airbus in einem Gewitter in den Atlantik gestürzt. Alle 228 Insassen kamen damals ums Leben. Die Zeitung zitiert aus ungenannten französischen Regierungs- und Ermittlerkreisen und handelte sich damit ein harsches Dementi der Flugunfallbehörde BEA ein. Wer aus Sensationsgier nicht bestätigte Informationen aus den Flugdatenschreiber veröffentliche, der respektiere nicht die Würde der toten Passagiere und Besatzungsmitglieder und bringe unnötige Unruhe für die Angehörigen, die schon mehrfach unter voreiligen Ankündigungen zu leiden hatten. Anders ist es bei dem sogenannten Unfallinformationsticket, das der Flugzeughersteller Airbus an die Fluggesellschaften geschickt hat, die A330 fliegen. Darin heißt es, dass nach einer ersten Auswertung des Flugdatenschreibers keine Sicherheitsempfehlungen folgen müssen. Das sei eine Informationspflicht des Flugzeugherstellers, sagt Airbus. Dennoch dürfte auch diese Mitteilung für Unruhe bei den Air France-Piloten sorgen. Einige ihrer Vertreter hatten schon direkt nach dem Unfall befürchtet, dass die 3 toten Piloten als Sündenböcke herhalten müssten, egal welche Unfallursache am Ende gefunden wird. Und für die Unfallermittler bedeutet jede Nachricht und jedes Gerücht weiteren Druck, schnell und umfassend über die Aufzeichnung des Flugschreibers zu informieren.
Die NATO hat heute ihre Luftangriffe auf die libysche Hauptstadt Tripolis fortgesetzt und dabei offenbar mehrere Regierungsgebäude zerstört. Der Ölminister des Gaddafi-Regimes hat unterdessen die Flucht ergriffen. Er kündigte Gaddafi die Gefolgschaft. Jetzt hat sich auch Russland in den Konflikt eingemischt und versucht zu vermitteln. Heide Rasche berichtet.
Russlands Außenminister Lavrov hat sich für einen schnellstmöglichen Waffenstillstand zwischen der libyschen Regierung und den Rebellen ausgesprochen. Bei einem Treffen mit einem Abgesandten des libyschen Machthabers Gaddafi in Moskau machte Lavrov deutlich, aus russischer Sicht sei es das Wichtigste, das Blutvergießen sofort zu stoppen. Sobald Zeitpunkt und Bedingungen für einen Waffenstillstand vereinbart seien, habe die NATO keinen Grund mehr für weitere Bombenangriffe. Im Anschluss an das Treffen sagte der russische Außenminister, er habe den Gaddafi-Vertreter auch aufgefordert, mit der UNO zusammenzuarbeiten, um im gesamten Land humanitäre Hilfe zu ermöglichen. In Anlehnung an die Friedensinitiative der Afrikanischen Union forderte Lavrov den Rückzug aller Soldaten aus den Städten und international überwachte Sicherheitszonen im ganzen Land. Russland werde allerdings keine Vermittlerrolle im Libyen-Konflikt übernehmen, sondern unterstütze lediglich die Bemühungen der UNO und der Afrikanischen Union, sagte Lavrov. Er kündigte an, er wolle in den nächsten Tagen auch Gespräche mit den libyschen Aufständischen führen. Die sagten ein für morgen geplantes Treffen allerdings wegen technischer Probleme ab. Bei der Abstimmung im UNO-Sicherheitsrat über eine Flugverbotszone über Libyen hatten sich Russland, China und Deutschland der Stimme enthalten. Russland hatte seither immer wieder das Ausmaß der westlichen Angriffe auf Libyen kritisiert.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Deutsche Jugendliche trinken, rauchen und kiffen weniger als im Vorjahr. Das ist das zentrale Ergebnis des Drogen- und Suchtberichtes 2011, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Trotzdem, besonders Alkoholmissbrauch bleibt in Deutschland ein großes Problem. Bastian Rudde berichtet.
Alkohol ist und bleibt das in Deutschland am weitesten verbreitete Suchtmittel. Jedes Jahr sterben hierzulande mehr als 70.000 Menschen an den Folgen von Alkoholmissbrauch. Umso besser, dass Jugendliche immer seltener zur Flasche greifen. So selten wie seit den 70er Jahren nicht mehr, sagt Mechthild Dickmanns, Drogenbeauftragte der Bundesregierung.
Während 1979 noch 25% der 12- bis 17-Jährigen wöchentlich Alkohol tranken, waren es 2004 21% und jetzt 2010 sind es noch rund 13%.
Ein Problem ist aber weiterhin das sogenannte Komasaufen. 2009 wurden knapp 27.000 Menschen zwischen 10 und 20 Jahren mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt. 3% mehr als im Vorjahr. Mit Einzelhandel und Tankstellen habe sie daher mehr Prävention vereinbart, damit Jugendliche nicht so leicht an Alkohol kämen, sagt Mechthild Dickmanns.
Die Vereinbarungen sehen konsequente Ausweiskontrollen bei jugendlich aussehenden Kunden vor, die Ausstattung der Verkaufsstellen mit entsprechenden Hinweisschildern, die Hinweisen auf den Jugendschutz sowie die Schulung des Verkaufspersonals. Ich erwarte vom Einzelhandel und von den Tankstellen, dass die vereinbarten Maßnahmen auch wirklich flächendeckend in Deutschland umgesetzt werden.
Der bisher letzte Drogen- und Suchtbericht stammt aus dem Jahr 2009. Im gleichen Jahr übernahm Dickmanns ihr Amt. 2010 gab es keinen Bericht. Dickmanns Begründung damals: Planung einer neuen nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik. Dieses Versprechen habe sie nicht eingehalten, werfen Grüne und Die Linke der FDP-Politikerin vor. Beispielsweise habe Dickmanns auf die zunehmende Internet- und Glücksspielsucht bisher keine Antworten gefunden. Zum Thema Internetsucht werde die Regierung noch vor der Sommerpause beraten, sagt Dickmanns. Im Zusammenhang mit Glücksspielsucht fordert sie, dass Automaten in Spielhallen besser überprüft werden müssten. Die sogenannte Spielverordnung regelt, wer zu welchem Einsatz und wie lange an Automaten in Spielhallen zocken darf. Die Verordnung wird derzeit von der Bundesregierung überarbeitet. Es soll weniger Automaten geben, Spieler sollen weniger Geld setzen dürfen. Beschlossen ist aber noch nichts.
Für den französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy läuft derzeit alles mehr als gut. Mit Strauss-Kahn scheint einer seiner größten politischen Gegner ausgeschaltet zu sein. Und pünktlich zum Wahlkampf ist jetzt auch noch seine Frau Carla Bruni schwanger. Über das perfekte private Timing ein Bericht von Christoph Oess.
Ich bin mir sicher, es wird ein Mädchen und schön wie Carla. Ich freue mich auf mein Enkelkind, sagte Carla Brunis Schwiegervater. Und er sagte es keiner französischen Zeitung, sondern einer deutschen.
Der de Nicolas Sarkozy qui confirme l'information ce matin, il s'est confié au quotidien allemand Bild.
Der Vater von Nicolas Sarkozy hat diese Information heute der deutschen Tageszeitung Bild bestätigt, sagt der Fernsehmoderator des Nachrichtenkanals, der sonst den ganzen Tag über Politik und Wirtschaft berichtet. Zuvor hatte bereits Carla Brunis Mutter in Italien bestätigt, dass ihre Tochter schwanger ist. Der Élysée-Palast schweigt. In Frankreich tut man sich traditionell schwer damit, Privates öffentlich zu machen. Französische Interviewkunst besteht darin, die eigentliche Information zu vermitteln, ohne sie auszusprechen. Französische Fernsehzuschauer sind jahrzehntelang darin trainiert, auf die Zwischentöne zu achten.
Et puis je sais que vous détestez qu'on parle de votre vie privée.
Ich weiß, dass Sie nicht gerne über Ihr Privatleben reden, aber es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen zu gratulieren, setzt der Moderator nach. Ich gratuliere Ihnen auch, sagt sie. Der Rest ist Kichern. Das also meinen die Franzosen, wenn sie sagen, die Premier Dame hat die Schwangerschaft weder bestätigt noch dementiert. Für die 43-jährige Bruni wäre es das zweite Kind, für den 56-jährigen Nicolas Sarkozy das vierte, aber das erste gemeinsame. Schon oft wurde Carla Bruni gefragt, ob sie mit dem Präsidenten gern ein Kind hätte. Und jedes Mal hat sie das Gleiche geantwortet.
J'aimerais beaucoup.
Ja, ich hätte gerne welche.
Je suis une enfant.
Ich bin ein Kind, singt Carla Bruni. Künftig muss es wohl heißen, ich bekomme ein Kind. Frankreichs Regenbogenpresse rechnet mit einem Geburtstermin im Oktober oder November. Der Zeitpunkt wäre günstig für den Präsidenten. Im April wird gewählt und er ist momentan so unbeliebt wie keiner seiner Vorgänger. Sein aussichtsreichster Rivale Dominique Strauss-Kahn sitzt wegen Vergewaltigungsvorwürfen in New York in Untersuchungshaft. Jetzt, sagen Meinungsforscher, muss Sarkozy nur noch sein Image aufpolieren und Sympathiepunkte sammeln. Ein Baby mit Carla Bruni, meinen Sie, wäre dafür genau das Richtige.
Aus Paris war das ein Bericht von Christoph Wöss und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio war Anna Kuhn-Osius.